Kamomix sehen? Oder muss ich erhöht werden? Das war gerade die Frage. Ich glaube, es geht so. Wenn jemand vorhin beim Verlesen dieses Textabschnittes aus Jesaja 41 zwischendurch gedacht hat, na was soll das? Kann ich es verstehen. Das ist ein Abschnitt, der nicht zu den fettgedruckten Stellen in unserer Bibel gehört. Fast versteckt. Aber was da für eine Botschaft drin steckt, nun, ich hoffe, das wird heute Abend deutlich. Eben unter dem Thema, worin besteht die Überlegenheit Gottes? Oder ein Zusatzthema, der Beweis der Größe Gottes. Oder wie beweist denn Gott seine Größe? Kann man natürlich sofort fragen, hat denn das Gott nötig, dass er das beweist? Nein, er hat es nicht nötig und trotzdem tut er es. Und er tut es hier durch den Propheten Jesaja. Prophet heißt, er ist der Sprecher Gottes. Wenn ich bei meinen Diensten in Berlin, in der Hasenheide, so ein bisschen kennt man das hier auch in Langensteinbach, bin, dann liegt gegenüber der sogenannte Jahnpark oder Park der Hasenheide. Und da bin ich ab und zu, um frische Luft zu schnappen, obwohl Berlin eine sehr grüne Stadt ist, wirklich mit viel Grün. Ich meine nicht, weil die Grünen dort regieren oder mitregieren, sondern weil dort viele Bäume sind. Sind auch alle gezählt worden. Und da kann man neuerdings in dem Jahnpark im südlichen Teil, der fast bis an den Berliner Flughafen Tempelhof grenzt, zwei Minaretts entdecken. Diese zwei Minaretts, architektonisch großartig, eindrucksvoll, überragen alles, also das fällt sofort auf, sind an den Rand des Flughafens gebaut worden, mit einer Moschee natürlich. Ich weiß nicht, ob der Turmstreit bis hierher gedrungen ist, auf jeden Fall hat es in Berlin Wellen geschlagen, denn die Erbauer dieser Moschee und der beiden Türme haben die Türme um 8 bis 10 Meter höher gebaut, als erlaubt war. Natürlich kam Einspruch und Baueinstellung für eine Zeit und das musste dann statisch geprüft werden, ob das überhaupt zu halten ist und so. Also das Endergebnis war, die Türme blieben stehen und die Erbauer mussten, glaube ich, so 80.000 oder was Strafe zahlen. Und damit hat sogar eine Stadträtin von Berlin gesagt, bis in 50 Jahren würde jedermann dieses Bauwerk als eine große architektonische Leistung akzeptieren. Nun hat also der Islam Berlin, und nicht bloß an dieser Stelle, zwei neue Türme beschert mit einem Turmstreit. Der Turmstreit war nicht zufällig. Denn mit der größeren Höhe sollte ganz bestimmt auch etwas demonstriert werden. Übrigens habe ich so am Rande vernommen, nicht erst jetzt, sondern schon immer wieder einmal, dass etwas Ähnliches gilt zwischen katholischen und evangelischen Kirchtürmen. Doch, wenn, was weiß ich, die katholische Kirche irgendwohin einen Kirchturm baut, dann muss er mindestens so und so viel, was weiß ich, höher sein als die umliegenden anderen Türme. Irgendwie will man die Größe und Bedeutung der Religion oder der Konfession an der Höhe der Türme darstellen. Also beim Islam ist es garantiert so. Ich habe mich sachkundig gemacht, und zwar bei jemandem, der entschieden Arabisch kann, ich kann das nicht. Nämlich, dass der Ruf des Muezzin, der von den Türmen immer wieder erschallt, wenn man dann Israelreisen macht, hört man das bald Tag aus, Tag ein, fast am laufenden Band, das, was der Muezzin da verkündigt, dass der Ruf Allahu Akbar, das kann ich nicht richtig sagen, ich habe es jetzt gesagt, wie es halt geschrieben steht. Aber wenn jemand Arabisch kann, dann kann er das mit der richtigen Betonung sagen. Und dann heißt es nicht einfach, Allah ist groß, sondern Allah ist der Größte. Und mit diesem Ruf gehen ja bekanntlich die Selbstmordattentäter vor. Allahu Akbar. Also die Frage nach der Größe ist bis heute aktuell. Wer ist jetzt der Größere? Ist es Allah, der also seine Größe so ausposaunen lässt? Oder, jetzt sage ich, ist es der Gott der Bibel? Darum ist die Frage nach der Überlegenheit Gottes keine Randangelegenheit. Oder der Beweis der Größe Gottes, der muss schon hieb- und stichfest sein, damit wir tatsächlich von der größeren Größe des Gottes, den wir vertreten und verkündigen, auch überzeugt sind. Das möchte unser Bibeltext heute Abend leisten. Also Jesaja Kapitel 41, 21 bis 24. Nochmal, das ist ein versteckter Text. Man muss da schon genau hingucken. Jetzt möchte ich noch ein bisschen neugierig machen. Dieser Text wird Antwort geben auf die Frage etwa, woher weiß denn die Bibel, wie die Sache mit der Schöpfung vorgegangen ist? Ich könnte noch direkter fragen, woher wusste denn das der Mose, weil ich der Meinung bin, das hat Mose vermittelt. Sogenannten Schöpfungsbericht. Ja, woher hat er das gewusst? Oder warum musste unser Volk 1945 seinen Zusammenbruch erleben? Mit vielen Trümmern. Finden wir darauf eine Antwort? Eine hieb- und stichfeste. Oder wir können Antwort bekommen auf die Frage, warum der Nahostkonflikt so kompliziert ist. Er ist es und bleibt es. So, also mit diesen neugierig machenden Fragen, hoffe ich, gehen wir jetzt an den Text heran. Die Verse 21 bis 24. Also Jesaja spricht hier im Namen seines Gottes, und zwar in eine hochbrisante Situation hinein. Er fordert nämlich die Konkurrenz heraus. Und wer war denn damals die Konkurrenz, wenn man das überhaupt so zeichnen möchte? Die Konkurrenz waren die Götter, Gottheiten und Götzen, die hier angesprochen werden. Bringt eure Sache vor. Das sind nicht Menschen gemeint, sondern da hat der Jesaja die Götzen gemeint. Und zwar die Götzen von Babel. Da habe ich heute Morgen schon der Seniorenfreizeit ja ein paar Gedanken vermittelt. Gott hat das Volk Israel als Gerichtsmaßnahme in die babylonische Gefangenschaft geschickt. Bis zur babylonischen Gefangenschaft war Israel ständig in Gefahr, dem Götzendienst zu verfallen. Da waren die Götter der Ureinwohner, Baal ist ja bekannt, nicht wahr, oder die Himmelskönigin Astarte und so. Das spuckt übrigens bis heute noch in den Köpfen rum. Ständige Gefahr, Verführungsgefahr. Und immer wieder hat Gott durch seine Boten, durch seine Propheten das Volk zurückrufen müssen. Denkt an das Buch der Richter, da geht es ja immer auf und ab und hin und her. Dann kam der Zeitpunkt, also ich rede jetzt sehr menschlich, wo Gott gesagt hat, so, also wenn ihr dauernd die Götter neben mir, die Götzen, als Verführungspotenzial erlebt. Ich schicke euch dahin, wo es Götter gibt, jede Menge. In Babel gab es nämlich. Da hat jeder Stadtteil bald, jeder König sowieso, der Nebukadnezar, hat seinen Privatgott gehabt. Da gab es Götter jede Menge. Diese Zeit damals war höchst religiös geprägt von Göttern. Und da sagt der Jesaja, sind doch alles Götzen. Das war kühn. Ich möchte sogar sagen, das war gefährlich. Gott beweist jetzt durch den Propheten Jesaja die Nichtigkeit der Götzen, mein erster Hauptteil. Und er macht das, indem er die Götzen herausfordert zum Rechtsstreit. Deshalb fängt unser Text ja so an. Bringt eure Sache vor. Jetzt sagt mal, was ihr könnt. Sagt, womit ihr euch verteidigen wollt, spricht der König nach. Sie sollen doch herzutreten und uns verkündigen. Ja, was verkündigen? Was früher geweissagt wurde, damit wir darauf achten. Oder lasst uns hören, was kommen wird, also das Zukünftige. Zeigt doch, ob ihr das könnt. Also, Herausforderung der Götzen. Das ist wie wenn Gott hier auftritt als eine Art Titelverteidiger. Nicht? Titelverteidiger müssen ja immer zeigen, dass sie nun wirklich den Titel zu Recht auch haben. Also wenn dann einer auftritt, der sich messen will am Titelverteidiger, muss der Titelverteidiger antreten. So ähnlich macht es Gott hier. Aber er macht es nicht, um seine eigene Größe vor sich selbst zu beweisen, sondern um seinem Volk zu helfen. um tatsächlich sein Volk, es geht um das Volk Israel, da hinein hat nämlich der Prophet gesprochen, um sein Volk von der ständigen Verführung wegzubringen. Hat Gott die Götzen ernst genommen, sozusagen die Konkurrenz? Glaube ich nicht. Aber hat sein Volk ernst genommen? Gott hätte die Götzen mit einem Hauch seines Mundes wegfegen können. Aber er wollte, dass sein Volk nun in diesem Hexenkessel von Gottheiten und Götzen reif wird und frei wird von dem Falschen. Daran können wir übrigens ablesen, dass Gottes Gerichtshandeln nie sinnlos ist und immer mit einem bestimmten Zweck versehen ist. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Satz. Es gab zu der Zeit damals, das muss ich jetzt ablesen, mehr als 30 Priesterklassen, ein Heer von Zeichendeutern und Wahrsagern, die mit ihren Zaubersprüchen die religiösen Rituale prägten. Ich habe ja gesagt, eine höchst religiöse Zeit. Aber was für eine Religion? Eine Götzenreligion. In diesen Hexenkessel hinein hat Jesaja gesprochen, mit diesem herausfordernden Wort. Götzen damals, denken wir, das ist doch längst überholt. Also vor Statuen knien und da irgendwie so leblose Figuren aus Stein oder Holz da anrufen und anbeten, das ist doch überholt. Da denke ich an einen japanischen Studenten, der in den 50er Jahren, also während der Zeit meiner Ausbildung bei uns im Seminar war, als Hospitant, ein japanischer Student, Christ, der kam eines Tages und hat gesagt, er habe gemeint, er sei in einem christlichen Land. Jetzt fährt er da mit der Straßenbahn immer an einer Kirche vorbei, über deren Eingangsportal eine überlebensgroße Maria-Figur angebracht war. Und wisst ihr, wie der das gedeutet hat? Das war eine Götzenstatue für den. Er habe gemeint, er sei in einem christlichen Land. Also so schnell können wir das Ganze nicht abtun. Aber ich möchte bei der Frage nach den moderneren Götzen noch mehr darauf eingehen, wie sehr uns das nahe kommen kann. Luther hat ja bekanntlich gesagt, auf die Frage, wer ist denn ein Götze oder was ist denn ein Götze? Alles, woran dein Herz hängt, da müssen wir ergänzen, alles, woran dein Herz hängt, nämlich Gott, neben Gott oder außerhalb von Gott oder Jesus. Alles, woran dein Herz hängt. Dann merken wir sehr schnell, dass es viele Dinge sein können. Ich möchte das erweitern. Alles, wovon der Mensch die Lösung der Lebens- und Weltprobleme erwartet, ohne Gott oder neben dem Gott der Bibel, ist Götzendienst. Der Mensch, der Glück und Lebenserfüllung sucht, ohne Jesus, treibt Götzendienst. Und wenn alles ganz harmlos daherkommt. Wir kennen ja den Spruch, man muss für seine Gesundheit etwas tun. Das ist ja auch richtig. Und da sollte man es nicht einfach mit links abtun. Aber, jetzt werde ich scharf, wer nur für seine Gesundheit etwas tun, bis zum Trimdich und Nordic Walking und was da alles so an modernen Angeboten da kommt, wer nur für seine Gesundheit etwas tut und für Jesus nichts, treibt Götzendienst. Und diesen Götzendienst nimmt also jetzt der Prophet Jesaja aufs Korn. Und zwar führt er den Nachweis ihres totalen Unvermögens. Sie können nichts. Also kurz und bündig gesagt, die Götzen können nichts. Er kommt ja nahe zu dem Nihil, zu dem Nichts. Und nun sind es interessante drei Punkte, an denen der Prophet zeigt, dass die Götzen nichts sind und nichts können. Der erste Punkt ist, ich will es einmal jetzt nacheinander aufzählen, Götzen und Götzendienst ist ohne Weissagung. Er ist ohne Deutung. Und er ist letztlich ohne Wirkung. So, und diese drei Punkte untersuchen wir jetzt. Götzen sind ohne Weissagung, das heißt, sie sind blind für die Zukunft. Trotz dem großen Heer der Wahrsager. Ich war, das ist doch im Götzendienst ständig da. Man möchte doch wissen, was morgen und übermorgen, nächstes Jahr und in 10 Jahren sein wird. Nostradamus feiert da seine Triumphe. Und alle Wahrsager. Ich glaube, wir haben in unserem Land bereits schon mehr Wahrsager als Pfarrer. Und IDEA hat in seiner ersten Nummer des Jahres 2005, also unseres Jahres, eine Notiz gebracht, das konnte man nachweisen, ganz klar, dass alle Vorhersagen für das vergangene Jahr 2004, alle Vorhersagen, die die Wahrsage gemacht hatten, falsch waren. Da sollte mit Bush was passieren und mit dem Papst, na ja, mit dem damaligen, da ist im Jahr 2005 jetzt das passiert, was man damals schon vorher gesagt hat und so, waren alle falsch. Und wie viele stürzen sich da hinein und meinen, ja, damit könnte man Zukunft bewältigen. Verbindliche Antwort auf das, wohin wir steuern, finden wir nicht bei den Götzen. Das Ergebnis dieser Feststellung ist, der Mensch ist und bleibt letztlich hoffnungslos. Das ist das, was Jesaja hier mit den Fragen oder mit den Aufforderungen sagt. Sie sollen herzutreten und uns verkündigen, was kommen wird. Sagt doch uns das Zukünftige. Oder lasst uns hören, was kommen wird, damit wir merken, dass es eintrifft, dass es auch wirklich geschieht. Verkündigt uns, was hernachkommen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid, also dass ihr echt seid. Wohlan, tut ihr überhaupt etwas? Tut Gutes oder Schlechtes? Da steckt ja das drin, sie können nichts. Sie können weder Schlechtes noch Gutes tun. Also sie sind ohne Weissagung. Ich könnte jetzt auch einen biblischen Begriff gebrauchen, den werde ich nachher gebrauchen. Sie sind ohne prophetisches Wort. Nachher dann mehr. Sie sind ohne Deutung. Im Götzendienst aller Schattierungen und Formen wird die Sinnfrage nicht beantwortet. Der Mensch bleibt mit seinen Fragen, lässt sich herein. Allein Geschehen deuten oder Geschichte deuten ist im Götzendienst ein Glücksspiel. Ich will das gleich an Beispielen deutlich machen. Man darf nämlich nur einmal die verschiedenen Beurteilungs- und Sichtweisen, die unter uns so laufen, weil die Menschheit, die nicht an den lebendigen Gott gebunden ist oder sich binden lässt, betreibt Götzendienst von A bis Z. Also, Beurteilungs- und Sichtweisen, die unter uns laufen. Das Volk der Germanen, das ist jetzt ein ganz unverfängliches Beispiel. Das Volk der Germanen wurde im Dritten Reich hochstilisiert zu großartigen Helden. Ja, weiß ich noch, da mussten wir den Limes zeichnen und da waren die Kastelle und eben über der Grenze waren die Germanen als Heldenvolk und so weiter. Und ja, ja, das war die Sicht des Dritten Reiches. So wurde geschehen oder sage ich jetzt Geschichte gedeutet. Für die Römer damals waren die Germanen Barbaren. Denn alles, was außerhalb dieser Limesgrenze war, ja, das waren die Barbaren. Ja, wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt richtig gedeutet? Oder ein anderes Beispiel. Die Selbstmordattentäter unserer Tage werden von der einen Seite als Freiheitskämpfer und als Märtyrer hingestellt. Und für die andere Seite sind es Terroristen. Ja, wer sieht denn jetzt richtig? Wer deutet denn jetzt richtig? Der Mensch bleibt mitsamt seinen Götzen und seinem Götzendienst letztlich ratlos. Das ist eine Situation, die weltweit heute ist. Man weiß nicht mehr, was hinten und vorne ist. Was gilt denn eigentlich? Der neu gewählte Papst hat ja bereits von der Diktatur des Relativismus gesprochen. Das heißt, alles ist relativ. Das heißt, der eine kann so, der andere anders und am Schluss ist alles gleichgültig und dann wird alles gleichgültig. Da hat er schon recht. Das Ergebnis ist, der Mensch bleibt ratlos. Zur Hoffnungslosigkeit kommt die Ratlosigkeit. Und dann das Dritte. Die Götzen können nicht, sie sind ohne Wirkung, sie sind kraftlos. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, bei Jesaja und dann auch bei Jeremia, die, ich möchte fast sagen, auf ironische Weise die Götzen beschreiben. Da kommt der Schreiner, macht eine Figur, und dann kommt der Schmied, der macht ein Blech, und dann wird es festgenagelt, damit es auch nicht wackelt. So ähnlich wird es beschrieben, und dann kniet der Mensch davor und meint, vor dieser Figur knien könne er jetzt Hilfe erwarten. So haben die Propheten damals den Götzendienst gegeißelt und angeprangert. Ohne Wirkung, ohne Kraft. Es sind letztlich Produkte des Menschen selber. Und da will dann der Mensch, der diese Figuren macht, von diesen menschlichen Dingen Hilfe, weil er selber nicht mehr weiter weiß. Das ist eigentlich auch unlogisch, so etwas. Ergebnis: Götzen sind kraftlos. Und die Zusammenfassung alles dessen heißt, der Götzendienst bringt Untergang. Da komme ich jetzt auf einen Vers zu sprechen, den Bibelkenner manches Mal auf Wahlzettel schreiben. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der das auch schon so gemacht hat. Also in meiner Lutherbibel heißt es nämlich so: Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist auch nichts. Und euch erwählen ist ein Gräuel. Ein solcher Wahlzettel ist natürlich ungültig, klar. Das wird nicht akzeptiert. Wenn ihr vielleicht manchmal auch recht habt, klar. Aber, na bitte. Euch erwählen ist ein Gräuel. Das ist bezogen auf die Götzen hier. Das heißt, du Volk Gottes, wenn du dich auf diese Götzen einlässt, dann bringt es dir nichts ein. Du bist verkauft und verloren, mitsamt den Götzen. Wobei, und das muss jetzt eingeflochten werden, Götzen ja nicht einfach bloß Nichts sind. Obwohl Götze heißt ja eigentlich, es ist ein Nichts. Es will damit gesagt werden, am Ende kommt nichts dabei heraus. Wiewohl Götzendienst sehr wohl mit satanischer Intelligenz versehen werden kann. Sehr wohl. Jesaja hat damals mit diesem Rechtsstreit den Untergang Babels angekündigt und gleichzeitig auch den Erlöser für das in der Gefangenschaft befindende Volk Gottes. Wir warten der Erlöser, das müssen die Teilnehmer der Seniorenkonferenz jetzt wissen, denn das habe ich heute Morgen gesagt. Wen hat denn Jesaja angekündigt als Erlöser für sein Volk? Den Kores oder Cyrus, jawohl. Der ist namentlich genannt beim Propheten Jesaja. Also das ist der erste Beweisgang, Nachweis der Unfähigkeit. Götzendienst bringt nichts. Und jetzt kommt die andere Seite. Gott beweist seine Überlegenheit. Jetzt, wie macht er das? Er macht es so, dass überall dort, wo Götzen und Götzendienst versagt, sich als der Höchste erweist. Eigentlich klar. Er macht es auch so, dass überall dort, wo die Wahrsager Babels und auch die Wahrsager der Bundesrepublik und die Wahrsager in der ganzen Welt, einschließlich Nostradamus, verstummen und versagen oder nicht mehr weiter wissen, dass dort Gott seine Botschaft hat. Beispiel, das fällt in die Zeit Babels, denn einer der Nachfolger von Nebukadnezar war der Belsatzar. Und da wird uns im Propheten Daniel die dramatische Geschichte berichtet, wie die Schrift an der Wand erscheint. Und der Belsatzar, da alle seine Wahrsager, das wird da geschildert. Dieses ganze Heer da herbeiruft und die sollen ihm die Schrift deuten und die können alle nichts. Sie werden alle kreidebleich mitsamt dem König Belsatzar, dem haben nämlich die Knie geschlottert, weil er gemerkt hat, das geht jetzt gegen ihn. Und dann hat sich die Königinmutter so erinnert, da gab es doch einen von den Gefangenen da aus Juda, da einen Juden, der war, hat die Königinmutter dem Belsatzar gesagt, der war bei deinem Vater im hohen Ansehen und du hast ihn auf die Seite gedrückt. Hol den, der hat den Geist der Götter, das ist die Sprache von damals. Und dann hat man den Daniel geholt. Und er sollte gleich mit großen Ehren und so. Das wollte er gar nicht und hat die Schrift gedeutet und damit auch den Untergang Babels. Denn Belsazar war der letzte König dieses großen Königreiches. Die Wahrsager und die Zeichendeuter, alle haben versagt. Und da hat Gott seine Überlegenheit in einer ganz konkreten Situation bewiesen. Wenn wir etwas Ähnliches von heute skizzieren wollen, dann könnten wir sagen, wo sämtliche Philosophen von heute und alle Weltweisen zusammengenommen mehr und mehr dem Nihil. Es gibt ja die Entwicklung in der Philosophie, die man den Nihilismus zeigt. Bei Plato war das noch nicht, das haben moderne Philosophen entwickelt, den Nihilismus. Da zeigt er, der überlegene Gott, Weg und Ziel. Jetzt worin? Worin zeigt sich im Einzelnen die Überlegenheit Gottes? Interessanterweise geht es jetzt genau um die drei Punkte, wo vorher die Schwäche oder das Unvermögen der Götzen nachgewiesen wurde. Genau die drei Punkte sind es. Gott zeigt seine Größe und Überlegenheit im Weissagen. Ja, was ist das jetzt? Das Weissagen. Man kann beim Weissagen zwei Vorgänge miteinander verbinden. Das Weissagen ist natürlich durch den Geist Gottes gewirkt, weil Gott ja selber dahinter steht, ist ein Hervorsagen und ein Vorhersagen. Das ist ein gutes Wortspiel. Ein Hervorsagen, nämlich das Wurzelgeschehen, das, was im Urgrund ist, das, wo der Mensch normalerweise gar nicht hinkommt. Und da liegt auch jetzt die Antwort auf die Frage, ja, woher wusste denn der Mose, wie die Schöpfungsgeschichte geschehen ist? Das ist nichts anderes als rückwärtsgewandte Prophetie. Gottes Geist hat ihm das geoffenbart. Das war Weissagen. Gottes Allwissen kennt den Wurzelgrund von Anfang und weiß auch das, was im Zukünftigen sein wird. Also zum Hervorsagen, sozusagen den Grund aufdecken. Übrigens kann es deshalb passieren, dass Gottes Wort einen Menschen während einer Predigt trifft bis ins innerste Mark. Das kann man menschlich nicht machen. Aber Gott kann das machen, weil er den Urgrund und Wurzelgrund unseres Wesens kennt und weiß, wo sozusagen die Schwierigkeiten liegen, die Verklemmungen und Verkrustungen. Und da kann er mit seinem Wort hinkommen. Also, ein Hervorsagen. Und jetzt kommt das Vorhersagen. Da geht es tatsächlich um das Zukünftige. Da geht es darum, dass Gott seinen Plan kundtut. Das hat er getan. Und beim Heilsplan Gottes geht es um das Zukünftige. Und das ist längst in unserer Bibel niedergelegt. Gott hat sich so weit herabgelassen, dass er in seinem Buch seinen Plan hat niederschreiben lassen. Natürlich nicht so wie einen Fahrplan, den die Bundesbahn herausgibt. Sondern, ich möchte sagen, viel interessanter. Ja, der Fahrplan, der Bundesbahn, da überblickt man nicht wahr die Zahlen und fertig. Und wenn der Zug da und dort ankommt. Das hat Gott viel interessanter gemacht. Er hat es versteckt. Er hat bei Mose, dann bei Jesaja und dann in den Psalmen und dann bei den Propheten und dann im Schluss in der Bibel und so weiter, sodass man suchen und forschen muss und graben muss, einfach die Linienführung des prophetischen Wortes in der Bibel entdecken. Das ist abenteuerlich. Das ist hochinteressant. Das macht die Bibel zu einem Buch, das man eigentlich gar nicht auslesen kann. Ich sage wieder mal meinen Spruch, denn wenn ich den irgendwo anbringen kann, tue ich das immer. Als Rat meine ich jetzt, die Bibel immer wieder von vorne bis hinten durchlesen. Bitte nicht bloß leben vom Losungsbüchlein. Das ist gut und wichtig und nett und alles. Aber selbst das Losungsbüchlein will ja mit dem alttestamentlichen Losungswort und dem neutestamentlichen Lehrtext so etwas wie eine Linie herstellen. Da soll ja eine Brücke gebaut sein in dem Aussuchen des Lehrtextwortes. Es reicht nicht. Die Bibel von vorne bis hinten immer wieder durchlesen. Ich bin schon manches Mal, wenn ich also durchs All, wie oft ich das jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe keine Strichliste geführt. Aber wenn ich dann wieder mal Jachi fertig war, dachte ich, soll ich denn jetzt bei Matthäus weitermachen? Den hast du schon so oft gelesen, da weißt du doch jetzt alles. Alles? Nein. Und immer wieder, selbst wenn man dann sagt, da komm also ran, immer wieder entdeckt man Neues und Zusammenhänge und großartige Verbindungen und Aussagen und immer wieder geht einem Neues auf. Macht bitte dieses Abenteuer. Die Bibel wird immer wichtiger und größer. Die Bibel kann man nicht auslesen, wenn man sie 100-mal durchgelesen hat. Das ist wirklich eine entscheidende Erfahrung. Also, die Linienführung des prophetischen Wortes entdecken. Ich habe eine Zeit lang mal mich auf die Suche gemacht, weil doch Jesus mit der Ankündigung seines Kreuzestodes immer auch gleich verbunden hat, dass der Menschensohn auferstehen wird am dritten Tage. Dachte ich, woher hat es Jesus gewusst? Am dritten Tage, das wird genau markiert. Und es ist in der Tat so, die Sache mit dem dritten Tag ist im Alten Testament bereits prophetisch verankert. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist wirklich mit dem dritten Tag verankert, selbst bei Abraham, bei der Opferung Isaaks. Also das prophetische Wort der Bibel ist ein Beweis für die Größe und Überlegenheit des lebendigen Gottes. Wir können im Koran lange suchen. Das leistet der Koran nicht. In unseren Breitengraden geistert da so ein bisschen das rum, ob der Islam, es gibt ja hochrangige Leute, die das meinen, die zum Teil auch schon zum Islam übergetreten sind, die meinen, der habe die Lösung. Also, da möchte man mal sagen, armes Deutschland. Das leistet der Koran nicht. Vielleicht muss man sagen, will er auch gar nicht. Aber wenn wir uns da blenden lassen und meinen, da würden die Lösungen liegen, das ist eine grandiose Täuschung. Also im Weissagen zeigt Gott seine Überlegenheit. Jetzt kommt das andere. Im Deuten des Geschehens. Auch das finden wir in der Bibel. Und jetzt gebe ich ein paar Antworten. Bibelkenner erfahren aus dem Wort Gottes nämlich mehr als das, was in den Zeitungen steht. Und wenn der Kommentator XY seine Meinung kundtut über diesen oder jenen Vorgang, dann sollten wir uns nicht blenden lassen. Dann sagt er seine Meinung und gibt seine Deutung. Ob die stimmt, müssen wir 10-mal hinterfragen. Das muss man heute überhaupt machen. Bei all der Informationsschwemme, mit der wir bedacht werden. 10-mal hinterfragen. Immer fragen, wer sagt denn das? In welcher Ecke steht der? Oder aus welcher Ecke schießt der? Christen, die die Bibel ernst nehmen, sind im Grunde genommen ihrer Zeit voraus. Nicht, weil sie so kluge Leute sind, sondern weil sie die Vorausplanung Gottes kennen. Der Johannes hat in seinem ersten Brief sogar den Satz geschrieben, ihr wisset alles. Da könnte ja man verleitet sein, dass man jetzt jedes Kreuzworträtsel lösen kann, weil ja ein Christ alles weiß. Das meint er aber natürlich nicht so, sondern er meint, in Sachen deuten, in Sachen beurteilen, wisset ihr alles. Ihr habt die Ausrüstung durch den Geist Gottes tatsächlich Geschehen richtig zu werten und zu deuten können. Warum hat unser Volk und Land 1945 einen solchen Zusammenbruch erleben müssen, wie wir ihn erlebt haben? Die Jungen wissen es nicht mehr. Aber man muss den Jungen das heute immer wieder sagen. Die Erlebnisgeneration sollte das zur nächsten weitergeben, wie das damals war und was damals war und auch warum das damals war. Ja, warum hatten unser Volk den Zusammenbruch erleben müssen? Die Antwort aus der Bibel heißt so. Natürlich, Klammer auf, natürlich steht es nicht so in der Bibel. Bundesrepublik war man damals nicht. Das Großdeutsche Reich hat seinen Untergang erleben müssen so und so. So steht es nicht in der Bibel. Das steht anders in der Bibel. Das steht so in unserer Bibel, Sacharja 2, Vers 12, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an, spricht Gott. Und Hitler mit seinem ganzen Heer von Mithelfern hat genau das getan. Und da hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss. Das ist die Antwort der Bibel. Die Antwort der Bibel, warum 1948 der Staat Israel entstanden ist, ist auch ganz klar. Der Staat Israel ist übrigens 6 Jahre nach dem fürchterlichen Wannsee-Beschluss ja ins Leben gerufen worden. 1942 war in Berlin die Wannsee-Konferenz und 6 Jahre danach ist der Staat Israel erschienen auf der Landkarte, von der Völkergemeinschaft per Wahl in seine Existenz hineingesetzt worden. Der Wannsee-Beschluss war damals nicht in der Weise zu verstehen, dass die Juden alle umgebracht werden sollten. Das war längst vorher klar. Die Vernichtung der Juden war vorher klar. Die Wannsee-Konferenz hat lediglich, wenn man überhaupt das Wort so sagen darf, hat lediglich die Todesmaschinerie auf die Spitze getrieben. Ich habe mit eigenen, wir waren dort anlässlich eines Berlin-Dienstes, ich habe mit eigenen Augen gelesen, ich glaube, das habe ich hier schon einmal gesagt, wie eine Busfirma, das ist dort im Museum, das ist heute im Museum eben dokumentiert, wie eine Busfirma an die entsprechende höhere Stelle geschrieben hat, dass sie jetzt einen Bus entwickelt habe, der, wird eine Zahl genannt, weiß ich nicht mehr, so und so viel erledigen könne. Das heißt, man hat die zur Vergasung, das heißt zur Vernichtung eingesammelten Leute, Juden in der Hauptsache, unterwegs mit den Transportbussen vergast, indem man mit einer Klappe einfach die Auspuffgase hineingeleitet hat in den Aufenthaltsraum, sodass die bereits tot ankamen und vor den Krematorien abgeladen werden konnten. Ich habe den Brief, den die Firma geschrieben hat, mit eigenen Augen gelesen. Und warum ist der Staat Israel 1948 entstanden? Weil Gott nicht die Endlösung Hitler überlassen wollte, sondern weil er die Endlösung bringt. Und die Endlösung heißt nicht Vernichtung, sondern die Endlösung für Israel heißt Erneuerung. Zunächst Sammlung und dann Erneuerung. Oder wir finden auch, ich bin bei dem Punkt Deuten des Geschehens. Wir finden auch eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich der 20. Juli 1944 missglückt ist. Obwohl schon viele Attentatsversuche ja stattgefunden haben und Hitler hat immer wieder überlebt. Wie heute Abend hat am Tisch jemand gesagt, an die 40 oder was. Also 42 Attentatsversuche. Ja, also warum ist dann dieser 42. wieder missglückt? Sollen wir die Antwort so darauf geben? Damit nicht die Führerlegende weiterlebt. Deshalb. Wäre Hitler damals umgebracht worden, hätte er noch lange als Legende gedient und in unserem Volk, was weiß ich, was da für Gedanken da weitergepflegt worden wären. Jetzt sage ich die Antwort der Bibel. Die steht natürlich auch nicht so drin, der Führer musste und so weiter. Sondern die steht so drin, dass das Böse bis zu seiner letzten Ausreife kommen muss, damit es auch wirklich als Böse erkannt wird. Deshalb dieser totale Zusammenbruch und deshalb auch der Zerbruch dieses groß angelegten Führers, der sich ja umgebracht hat, indem er sich in den Mund geschossen hat. Sozusagen in das Instrument hineingeschossen hat, mit dem er die Menschheit verführt hat. Das sind jetzt nur so ein paar Dinge. Nicht wahr, dass wir vom Wort Gottes her, ich sage jetzt zugespitzt vom prophetischen Wort unseres Gottes her, deuten können, geschehen deuten können. Das muss nicht in der Zeitung stehen. Das muss nicht der Kommentar von diesem oder jenem sein, sondern das können einfache, schlichte Bibelleser herauslesen aus ihrer Bibel. Deshalb, wie heißt mein Spruch? Von vorne bis hinten die Bibel durchlesen. Es gibt natürlich eine Sprache Gottes. Ich rechne den Tsunami dazu. Das, was ja weltweit, auch im Nachhinein, nicht bloß der Vorgang selber, sondern auch im Nachhinein, hohe Wellen geschlagen hat. Es gibt eine Sprache Gottes, vor allem seine Gerichtssprache. Da ist Schweigen und sich beugen angebracht. Tut die Menschheit das? Sie baut jetzt ein Frühwarnsystem. Wir kommen immer mehr in die Situation hinein, die in der Offenbarung immer wieder betont wird. Sie taten keine Buße. Das heißt, es kam nicht zur Umbesinnung. Wir sollten uns auf den lebendigen Gott besinnen. Das wäre das, die Antwort, die wir geben müssten. Nicht jetzt, das kann ja alles mit hereinspielen, klar. Aber das Entscheidende zum Urgrund zurückfinden, das wäre das Wesentliche. Jetzt Klimaveränderungen, was weiß ich was, und die nicht vorhandene Infrastruktur und dieses und jenes für schuldig erklären. Gottes Überlegenheit im Deuten des Geschehens, vom Wort Gottes her, für uns. Noch etwas. Gott ist auch in der Lage, das ist für uns eigentlich gar, sollte für uns gar keine Frage sein. Aber ich muss es sagen, Gott kann das, was er vorhergesagt hat, auch erfüllen. Er ist nicht kraftlos wie die Götzen. Er steht nicht da und weiß nimmer weiter. Und der zu ihm um Hilfe ruft und ihn bittet, der kann Antwort finden. Der darf erleben, dass er es mit einem Gott zu tun hat, der Situationen ändern kann. Götzen können das nicht. Da zeigt Gott seine Allmacht. Damals hat er sich für sein Volk als Herr der Geschichte ausgewiesen. Siehe Kores, und hat, jetzt sage ich so, den Politiker Kores, den Perserkönig Kores benutzt, um den Iraker aus dem Feld zu jagen. Soll ich jetzt so mutig sein und das hier sagen, auch wenn ich nachher gesteinigt werde? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Gott hat in unseren Tagen auch einen Politiker benutzt, um einen Iraker aus dem Feld zu schlagen. Es geht nach Gottes Plan und Programm. Er ist der, der letztlich Geschichte macht. Warum? Weil wir es mit einem allmächtigen Gott zu tun haben. Wer heute nicht heilsplanmäßig denken lernt, beurteilen lernt, deuten lernt, bleibt letztlich orientierungslos. Wisst ihr auch, das jüngste Geschehen, dass er immer noch weltweit Wellen schlägt, ich meine das, was Rom in diesen vergangenen Wochen inszeniert hat. Auch das jüngste Geschehen müssen wir konsequent vom prophetischen Wort der Bibel her deuten lernen. Sonst wird es gefährlich für uns. Und ich höre immer wieder Stimmen, die mit großem A und Staunen und was weiß ich da reagieren. So kann es bereits gefährlich anfangen. Ich staune auch, aber aus ganz anderen Gründen. Ich staune darüber, wie es heute gelingt, natürlich sind die Medien da an der Tätigkeit, ist ja klar, wie es heute gelingt, globale Phänomene zu erzeugen. Mit Zustimmung der Massen. Also, worin zeigt Gott seine Größe und Überlegenheit? Er kann weissagen, er kann deuten und er kann erfüllen, was er sagt. Wenn er spricht, so geschieht's. Das prophetische Wort der Bibel ist ein Hoffnungswort, ein Heilsplanwort. Es wird gesagt, Licht am dunklen Ort, und wenn es immer dunkler wird in der Welt, sollten wir nach dem rechten Licht suchen. Es ist ein Enthüllungswort seines Planes. Wir haben es doch nicht mit einem Gott zu tun, wenn wir es mit der Bibel tun wollen, zu tun haben wollen. Mit einem Gott zu tun, der sich verstecken will. Er will sich doch enthüllen. Er will doch zeigen, wer er ist. Er will sich uns kundtun. Wir müssen doch nicht meinen, er macht dauernd Geheimangelegenheiten. Auch wenn in der Bibel viel von Geheimnis die Rede ist. Aber da will uns ja nur deutlich gemacht werden, dass es etwas ist, das eben mit Gott zu tun hat, das aber enthüllt werden will und wir dann darüber zum Staunen kommen. Also der Beweis seiner Größe und Überlegenheit ist kurz und bündig gesagt das prophetische Wort der Bibel. Ich könnte auch jetzt noch drei Begriffe nennen, die uns, ja, doch, die sind uns bekannt. Gottes Allwissenheit, Gottes Weisheit, Gottes Allmacht. Jesaja 41, 21 bis 24. Ich lese mal das noch einmal nach. In diesem Text, der so versteckt ist und der so geladen voll ist, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Gott und den Götzen. Jetzt bin ich noch eine Antwort schuldig. Und zwar auf die Frage, warum der Nahostkonflikt so kompliziert ist. Soll ich sagen, geworden ist? Die Antwort der Bibel aus dem prophetischen Wort herausgelesen lautet so. Weil in der Offenbarung das Wort Harmagedon steht. Das haben nicht einfach bloß die Zeugen Jehovas gepachtet. Sie operieren oder haben wenigstens immer, tun sie es noch, weiß ich nicht, mit dem Wort Harmagedon operiert. Das heißt, dass die Endschlacht. Harmagedon ist der Berg von Megiddo. Der befindet sich in Israel. Da war ich schon drauf. Dieses Wort Harmagedon sagt uns, dass die Zuspitzung des Endgeschehens im Nahen Osten passiert. Und wenn Napoleon, dieser große Feldherr, der hat sich in seinem Kriegsgeschäft sicherlich ausgekannt, auch wenn er gescheitert ist später, gesagt hat, dass die Israel-Ebene eine gute, jetzt geologisch gesehen, landschaftliche Basis darstelle für einen Endkampf, der Napoleon das festgestellt hat, dann sollten uns da die Ohren klingeln. Nämlich die Israel-Ebene grenzt an Harmagedon, an den Berg von Megiddo. Warum ist der Nahostkonflikt so kompliziert? Weil dort Gott und die Götzen in schärfster Form aufeinandertreffen. Und mittendrin ist das Volk Gottes. Ich kann es noch so sagen. Weil dort Christus und Antichristus in ihrer schärfsten Form aufeinandertreffen. Aber das wäre jetzt wieder ein Thema für sich. Im Kampf moderner Götzen gegen Gott dürfen wir und können wir getrost und gelassen bleiben. Warum? Weil Gottes größere Größe, nicht Allah ist der Größte, auch wenn er das x-mal ausrufen lässt am Tag. Weil Gottes größere Größe sich allen Größen und allem Großen zum Trotz widersetzt. Gottes größere Größe. Als am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler misslungen war, mussten wir damals, ich war damals ein 14-jähriger Bub, mussten wir damals im Hof antreten, natürlich zuerst per Drillepfeife da aus den Zimmern herausgeholt, dann antreten, stramm stehen und alles per Befehl, so war das damals. Ich war damals in der Schulausbildung, in einem früheren SA-Haus. Und da hat der Heimleiter eine Rede gehalten. Mein erster Gedanke war damals, wie wäre es weitergegangen ohne Hitler? So waren wir indoktriniert. Wie wäre es weitergegangen ohne Hitler? Es ist weitergegangen. Nach Gottes Plan und Ratschluss. Weil er der Größere ist. Der Überlegene ist. Ich stelle jetzt zum Schluss noch eine Frage. Hat denn das alles einen praktischen Wert? Nützt das unserem Glauben? Wenn wir jetzt die Größe Gottes gezeigt bekommen haben, an den drei entscheidenden und wichtigen Punkten, hat das denn einen praktischen Glaubenswert? Ich meine, sehr deutlich ja. Denn in den 100 Fragen, die uns immer wieder begegnen, wie wird es weitergehen mit unserem Volk und Land? Das, was uns global erreicht. Man kann sich ja der Informationsflut kaum mehr entziehen. Wie wird es denn da weitergehen? Ja, gibt es denn nächstens einen Krieg, gegen den Iran, dass Amerika eben doch mal losschlägt oder was, wenn die eben mit ihrer Atommacht da hochkommen und die genauso wie die Iraker ja die Vernichtung Israels beschlossen haben. Das haben die schon gesagt. Irgendeiner der Großen vom Iran. Oder wie geht das weiter, wenn jetzt da zwischen den Chinesen und den Japanern da wieder so eine elende Spannung da hochkocht? Was ist denn da los? Wie sollte das alles weitergehen? Oder wie sollte das weitergehen, wenn der Schuldenberg in unserem Volk und Land zunimmt? In Berlin tickt nämlich eine Schuldenuhr. Da geht es pro Sekunde immer weiter und jedes Kind, jeder Säugling, der in unserem Land geboren wird, der wird geboren mit, ich weiß die Zahl jetzt nicht, mit einer fürchterlich hohen Summe an Schulden. Der Säugling schon. Ja, und dann die Altersversorgung. Was ist dann mit der Rente, die wieder nicht erhöht wird? Ja, wie soll denn das alles weitergehen? Oder ihr jungen Leute mit den Berufsaussichten, wie ist das denn? Ich will euch sagen, als ich so um 1950 rum auch mit der Frage Beruf war, ja, wie soll das weitergehen? Wir haben damals auch gemeint, wir müssten, weil uns so vieles nicht gepasst hat, wir müssten nach Stuttgart gehen und vor dem Kultusministerium demonstrieren. Da war das Demonstrieren noch nicht in der Tagesordnung. Haben wir auch nicht gemacht. Aber irgendwie war die Frage im Raum, ja, wie soll es weitergehen? Der Friede mit Israel. Überhaupt der Friedensprozess. Roadmap und was da alles so herumschwirrt. Wie soll das alles weitergehen? Ihr Lieben, ich sage jetzt eins. Es geht weiter nach dem Plan und Ratschluss des großen Gottes. So geht's weiter. Aber garantiert. Und da dürfen und müssen wir einsehen und festhalten. Der Plan und der Ratschluss diesen, jetzt sage ich, größeren Gottes, des überlegenen Gottes, will letztlich dein und mein und der ganzen Welt Bestes. Glaubt ihr das? Das sagt nämlich die Bibel. Und deshalb können wir, wenn wir diesen großen Gott kennenlernen und erfassen lernen und mit ihm leben lernen, getrost und gelassen bleiben. Und lasst uns beten. Herr, das schreib du durch deinen Geist tief in unsere Herzen hinein, dass wir gerade dann, wenn es um ganz praktische Fragen geht, die uns hart bedrängen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben, wo uns Not anfällt, dass wir da wirklich unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir das immer besser fertig bringen. Du bist im großen Geschehen der große Gott. Du bist es auch im kleinen Geschehen. Du kümmerst dich nicht bloß um die großen Dinge, sondern du siehst ins Verborgene und weißt, wo wir deine Hilfe besonders nötig haben. Du übersiehst niemand, du vergisst niemand und deine Liebe gilt allen. Dafür wollen wir dich hoch ehren. Amen.